Wir reden häufig Dinge in unserem Leben und trotzdem haben wir das Gefühl, bei unseren Zuhörern ist es so, als wenn wir gar nichts sagen würden. Und das ist so auch das Problem, was ich mit den grundlegenden Dingen aus unserer Schrift, aus der Bibel habe. Dass nämlich die Dinge, die uns so selbstverständlich sind, nachher immer scheinbar weniger uns sagen. Und das war irgendwo so Auslöser dafür, dass ich jetzt eigentlich über etwas sprechen müsste, was wir alle kennen, was Grundlage unseres Glaubens ist. Und dennoch ist es vielleicht doch hilfreich, sich wieder an grundlegende Dinge zu erinnern. Im zweiten Korintherbrief spricht Paulus im 5. Kapitel, Vers 17 folgendes: Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Wir kennen es alle und ist, sage ich ja mal, Ausgangspunkt wahrscheinlich gewesen für all diejenigen, die ihr Leben Gott hingegeben haben, als Grundlage dafür. Wir wollen uns ein bisschen Gedanken darüber machen, was das vielleicht trotzdem uns heute noch sagen kann. Ein Fundament, auf dem wir ja eigentlich oder auf dem wir unser Leben bauen. Es ist etwas neu geworden. Und wenn etwas neu geworden ist, könnte man fragen, in welcher Hinsicht ist etwas neu geworden? Ein neues Geschöpf geworden. Wenn wir im Umfeld des Glaubens darüber sprechen, so gibt es einen wichtigen Aspekt, der etwas, sag ich mal, anknüpft an dem, was im Alten Testament, sag ich mal, Grundlage gewesen ist. Im Alten Testament war das so, dass Gott nicht mit allen Menschen einen Vertrag, einen Bund geschlossen hat, sondern mit einem bestimmten Volk, den Juden. Und es war sozusagen etwas Ausgezeichnetes, dann zu diesem Volk zu gehören, was Gott sich herausgesucht hat aus der gesamten Welt, um mit ihm etwas Besonderes zu machen. Und es gab sogar, sag ich mal, Volksgruppen, denen der Zugang verwehrt wurde. Es war also nicht selbstverständlich, dazu zu gehören. Den Amalekitern zum Beispiel wurde auf Ewigkeit sozusagen die Möglichkeit genommen, zu diesem auserwählten Volk durch Zuwanderung hinzuzugehören. Und dieser Aspekt ist tatsächlich auch in unserem Glauben vorhanden, aber ein bisschen anders als damals. Im Galaterbrief lesen wir ab Vers 23, aber der von der Sklavin, das ist also, hier geht es um die Söhne, die nach dem Fleisch gezeugt worden sind, wie und nach dem Glauben gezeugt worden sind. Und da schreibt Paulus nun, der von der Sklaven ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien dagegen Kraft der Verheißung. Und das ist bildlich gesprochen. Diese Frauen nämlich bedeuten zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das Knechtschaft gebiert, und das ist Hagar. Denn das Wort Hagar bedeutet den Berg Israel in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Das ist, finde ich, ganz interessant, dass hier der eine Bund, der nicht nach der Verheißung ist, das damalige jüdische Volk sozusagen bezieht. Nämlich, er spricht da hier von Jerusalem. Denn dieses ist mit seinen Kindern in Knechtschaft. Es geht hier darum, dass das Gesetz, was Mose gegeben hat, in einer gewissen Art und Weise zur Knechtschaft, zur Versklavung führt. Das Jerusalem droben aber ist die Freie und das ist unsere Mutter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich verstehe diesen Vers so, es gibt jetzt tatsächlich ein Volk Gottes, ein neues Volk Gottes. Und dieses neue Volk Gottes ist aus der Verheißung herausgeboren und diese Verheißung ist in Christus Jesus gekommen zu uns Menschen und wir haben alle die Möglichkeit, dazuzugehören. Es ist so ein bisschen ungefähr so, wie auch mit unseren iranischen Freunden und Geschwistern, die hier in Deutschland leben. Zurzeit noch sind sie Ausländer, leben zwar unter uns in dieser Gemeinschaft, aber sie haben noch nicht die Staatsangehörigkeit. Wenn sie die erlangt haben, sind sie zu 100% richtige, in Anführungszeichen, Deutsche. Und wir haben die geistliche Staatsbürgerschaft erlangt, dazu zu gehören, zu diesem neuen Volk, was Gott sich aus aller Welt zusammensammelt. Das, aber wie das eben halt so ist, ich kann sozusagen auch als Schweizer ganz normal in Deutschland leben und es hat im Grunde genommen keinerlei Bedeutung, außer dass ich vielleicht andere Rechte oder weniger Rechte habe. Ich habe vielleicht die Recht, in der Schweiz wählen zu gehen, aber nicht hier in Deutschland und ähnliche Aspekte. Dass etwas neu geworden ist, geht aber tiefer und wir wissen das. Jesus spricht davon, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das war aus dem Gespräch, was Jesus mit einem jüdischen Rabbiner geführt hatte. Das lesen wir in Johannes 3, im Vers 5 bis 6. Und deutet darauf hin, dass hier etwas anderes hinzukommt, was ganz, sag ich einmal, vielleicht tiefer geht, als nur sozusagen zu sagen, ich bin Staatsbürger in einem göttlichen Reich. Der Gedanke dafür kommt aus dem Alten Testament. Ich habe da eine Stelle in Erinnerung, die mir schon vom Anfang an meines Glaubens her etwas Besonderes vermittelt hat. Ich will das einmal lesen. Das finden wir im 1. Samuel im 10. Kapitel, Vers 5 bis 11. Dort lesen wir davon, dass das Volk Israel jetzt auch einen König haben will. Vorher wurde es anders regiert, über sogenannte Richter. Nun aber begehrte das Volk einen König und Gott wählt jetzt den ersten König aus. Und dieser erste König war Saul. Und dieser Abschnitt handelt davon, dass Saul berufen wird von Gott, um dann das Königamt zu übernehmen. Wir lesen dann ab Vers 1, dann nahm Samuel die Ölflasche und goss sie über sein, also Sauls Haupt aus, küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Volk gesalbt? Du sollst herrschen über das Volk des Herrn und du sollst es retten aus der Hand seiner Feinde ringsumher. Dies aber sei dir das Zeichen, dass dich der Herr zum Fürsten über sein Eigentum gesalbt hat. Wenn du heute von mir gehst, wirst du beim Grab der Rahel an der Grenze Benjamins in Selza zwei Männer treffen, die werden zu dir sagen, die Eselin sind gefunden, die du zu suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater denkt nicht mehr an die Eselin, sondern er sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Wenig später dann. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo der Vogt der Philister wohnt. Und wenn du da selbst in die Stadt hineingehst, wirst du auf eine Schar von Propheten stoßen, die von der Höhe herabkommen. Von ihnen her ertönt Harfe, Handpauke, Flöte und Zither, während sie selbst in Verzückung sind. Und jetzt etwas Wichtiges: Alsdann wird der Geist des Herrn über dich kommen und du wirst mit ihnen in Verzückung geraten und wirst dich in einen anderen Menschen verwandeln. Wenn dir nun diese Zeichen eintreffe, so tue, was ich dir gebiete, denn Gott ist mit dir. Und wenig später dann, im Vers 9, als er, also Saul, Samuel den Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, wandelte ihm Gott das Herz und es trafen alle diese Zeichen an jenem Tage ein. Ein Aspekt, der auch uns betrifft: Hat nicht der Herr dich zum Fürsten über sein Volk gesalbt? Die Aufgabe, König zu werden, ist also nicht aus dem Volk herausgeboren. Es geht auf Gott zurück, weil er Gott diesen Plan gesalbt hat, diesen Plan gefasst hat. Und Gott hat auch mit uns einen Plan gefasst. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Reich Gottes, in seinem Reich, in der Gemeinde tätig sind, dann kommt die Rechtfertigung oder der Auftrag davon nicht irgendwoher, nicht vom Ältesten. Letztendlich steht Gott dahinter, der das tut. Und er hat ihm Autorität geboren. Du sollst herrschen über das Volk des Herrn. Und du sollst es erretten aus der Hand seiner Feinde umher. Wenn Gott uns beruft, gibt er uns auch Vollmacht zu den Aufgaben, die wir haben. Wir also sind zu Recht eingebunden und Teil des Planes Gottes, um etwas zu tun. Als König musste Saul sein Volk von den Philistern retten. Uns hat Gott vielleicht diese oder jene Aufgabe gegeben, zu trösten, jemanden zur Seite zu stehen, Freund zu sein, vielleicht auch zu lehren oder auch eine Leitungsaufgabe zu bekleiden. Aber es ist nicht von uns her gegeben oder genommen, sondern von Gott ist es initiiert. Und das Interessante ist, der Geist des Herrn wird über dich kommen, spricht Samuel zu Saul, und du wirst dich in einen anderen Menschen verwandeln. Und das ist auch, denke ich, Kernpunkt unserer Berufung, dass Gott etwas tut und uns verwandelt, uns anders macht. Und Gott, heißt es von hier, wandelte ihm das Herz und alle diese Zeichen traten ein. Es bedeutet also, Gott tut etwas, Gott verändert etwas, Gott setzt ihn in die Lage, das zu tun, wozu er Saul berufen hat. Er gibt ihm die Möglichkeit, der Berufung gerecht zu werden. Saul war vorher ein Ziegenhirt oder ein Viehhirt und hat darin seine Lebensaufgabe und Bestimmung gesehen. Und Gott ist es jetzt, der ihn aufwertet, aufbereitet, ausrüstet dazu, dieses neue Amt tun zu können. Und es ist in gewisser Weise auch uns so gegangen, dass wir im Reiche Gottes besondere Fähigkeiten und Aufgaben bekommen. Manche von uns sind ja Schachspieler. Und ich gehe mal davon aus, dass so die grundlegenden Dinge den meisten ein Begriff ist. Und eine der Grundregeln des Schaches ist, wenn ein Bauer die andere Seite erreicht, zum Beispiel der weiße Bauer die achte Reihe, dann wird er gewandelt in einer anderen Figur. Zum Beispiel, meistens in eine Dame. Aber das muss nicht immer so sein. Der Schachspieler bestimmt, in welche Figur. Und es gibt Situationen, wo es sogar ist, wenn er den Bauern in eine Dame verwandelt, dann verliert er sozusagen seinen Sieg. Dann wird das Spiel unentschieden ausgehen in dem Augenblick. Ich könnte dafür ein Beispiel geben, aber da wir kein Schachbrett haben, ist es schwierig zu demonstrieren. In diesem Falle, wo ich die Partie hatte, muss er zwangsläufig, um zu gewinnen, nicht in eine Dame wandeln, sondern in einen Turm. Ansonsten wird er nicht gewinnen. Und diese Parallele ist auch bei Gott so. Er spielt das Spiel in dieser Welt. Der weiße König ist sozusagen Gott und der schwarze ist der Teufel. Und wir spielen sozusagen das Spiel der Zeit und das Spiel des Lebens. Um dieses Spiel zu gewinnen, zieht Gott uns von Feld zu Feld. Und wenn wir die gegenüberliegende Seite als Bauer erreichen, dann ist es so, dass wir berufen werden und in eine Figur gewandelt wird. Aber wir werden nicht alle wie Saul König. Manchmal ist es wichtig, eine andere Figur zu sein, ein Turm, ein Springer. Gott wandelt so, dass er das Spiel gewinnt. Wir verstehen manchmal nicht, warum unsere Berufung so ist, wie sie ausfällt. Wir hätten uns vielleicht, als wir Christ wurden, etwas anderes vorgestellt. Aber es geht nicht darum, wie wir uns das wünschen. Es geht nicht darum, dass wir Dame sein wollen. Es geht darum, das Spiel zu gewinnen. Und da kann es notwendig sein, dass wir in eine andere Figur, einen Springer oder in dem Falle, mein Beispiel, Turm gewandelt werden. Das ist vielleicht manchmal ein Trost, wenn man denkt, ja, ich möchte eigentlich so viele andere Dinge tun und die Situation verhindert mich daran. Gott weiß, warum er so handelt. Nun, es gibt es den traurigen Aspekt darin. Wenn wir weiter in der Geschichte von Saul lesen, dann erkennen wir, dass etwas schief geht in dem Leben von Saul und er sich mehr und mehr von Gott entfernt, bis er zum Feind Gottes wird. Die Reaktion Gottes ist, dass er einen anderen, nämlich David, zum König beruft und Saul letztlich durch David in Anführungsstrichen auswechselt. Wie konnte das passieren? Was ist dafür der Ausschlag gewesen? In Saul war etwas drinne oder hat sich etwas entwickelt, was diese negative Entwicklung begründet hat. Wir lesen im Galater 4 von Paulus, dass er der Gemeinden dort etwas schreibt. Und er sieht eine Entwicklung in der Gemeinde, die ihm Sorgen macht. Und er geht im ganzen Galaterbrief darauf an. Im Vers 19 des 4. Kapitels schreibt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das bedeutet, er sieht die Gemeinde, er erwartet etwas. So wie eine Schwangere, die noch nicht geboren hat und wo das Kind im Bauch ist und man mit dem Ultraschall sozusagen ein Bild macht, dann erwartet man, dass man etwas sieht, ein Kind sieht, ein Junge oder ein Mädchen, je nachdem, wie die Entwicklung ist, kann man das in diesem Stadium schon erkennen. Und wenn Gott sozusagen seinen Ultraschall einlegt, dann will er, dass er Christus in uns sehen kann. Und wenn das nicht ist, dann ist ein Problem da. Aber was bedeutet Christus in euch Gestalt gewinnt? Was mag das sein? Es hängt vielleicht viel damit zusammen, auch wie wir Christus sehen. Sehen wir ihn als weisen Lehrer, der auf alle Fragen von Gott her eine theologisch korrekte Antwort gibt? Oder ist er derjenige, der voller Gerechtigkeit und Heiligkeit einhergeht und uns die Gerechtigkeit Gottes demonstriert? Was sehen wir in Christus? Oder sehen wir jemanden, der zu allem in Anführungsstrichen Ja und Amen sagt und nicht irgendwelche Grenzen oder Wahrheiten offenbart und festlegt? Ich habe überlegt, was könnte denn hier eine Hilfestellung sein? Mir ist ein Gespräch eingefallen, was uns in Markus-Evangelium überliefert ist, im 12. Kapitel. Dort lesen wir ab Vers 28. Und er, der Schriftgelehrte, fragte ihn, Jesus, welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein Gebot. Höre Israel, sagt Jesus, unser Gott ist allein Herr. Ist das auch wirklich so in dieser Welt oder bei uns? Ist das, was Gott sagt, wirklich für uns die oberste Autorität? Zählt das quasi letztlich allein, wenn es hart auf hart geht, hören wir auf ihn? Manche Leute, wie unsere irdischen Geschwister, setzen ihr Leben und ihre Zukunft dafür ein. Das sollen wir beherzigen. Aber jetzt etwas ganz besonders Wichtiges. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir jemanden, der Gott liebt, dem das wichtig ist, was dem Vater wichtig ist, der dafür eintritt, um das zu vollbringen, was der Vater erreichen möchte, der sich mit den Zielen Gottes identifiziert und das als den Kernpunkt seines Handelns und seines Lebens sieht, als Ausgangspunkt des Denkens und als Zielpunkt all der Tätigkeit, die er setzt. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir leider so häufig nicht der Fall ist. Andere Dinge spielen eine Rolle, die Gesundheit, welches familiäre Probleme und alles andere. Jesus war das anders. Und wenn es heißt, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, dann meint Paulus damit, er möchte das an uns sozusagen sich entwickeln sehen, was wir hier von Jesus lesen. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Aber wie ist das, wenn wir unser Leben betrachten? Ich musste an etwas denken, was meine Mutter betraf. Am Ende ihres Lebens ging es ihr immer schlechter und es lag daran, dass ihre Nieren nicht mehr gearbeitet hat und sie musste an die Dialyse, die Entgiftung funktionierte nicht mehr. Und vielleicht ist manchmal ein Grund, warum unsere geistliche Gesundheit nicht so richtig ist, dass vielleicht sich auch Giftstoffe anreichern in unserem geistlichen Leben. Was ich damit sagen will, was könnte das sein? Vielleicht Sünde, die irgendwo einen Platz in unserem Leben gewonnen hat, Gleichgültigkeit. Was uns das vielleicht beschreiben kann, ist, was Paulus schreibt: Betrübt nicht den Heiligen Geist, durch den ihr das Siegel eures Heils empfangen habt. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist von Gott gekommen. Von ihm wird gesagt, er durchdringt sogar sozusagen das Denken Gottes und weiß, was in ihm vorgeht. Wenn wir den Heiligen Geist hat, kennt er uns ebenso. Und wenn all die schlechten Dinge Raum in uns haben, dann ist das etwas, was Gott gegen sozusagen den Kopf stößt, was ihn verletzt. Aber was sollen wir tun? Achtsam sein. Johannes gibt uns eine Hilfe. Er schreibt im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, ab Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Also, dass das so ist, ist nicht etwas Ungewöhnliches. Johannes schreibt, dieses Problem haben wir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, schreibt er weiter, ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das ist eine Entgiftung. Es ist eine Befreiung von dem, was unser geistliches Leben krank macht. Dadurch werden wir wieder rein und sollen wieder geistliche Lebensqualität zurückgewinnen. Gott reinigt uns. Und so wie er auf Saul eingewirkt hat, möchte er auch auf uns einwirken, damit es uns besser geht. Aber manchmal ist es schwierig für uns. Und da brauchen wir sozusagen auch die Dialyse, die Hilfe von außen. Jakobus schreibt in seinem Brief im 5. Kapitel, so bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das ist manchmal etwas sehr, sehr Wichtiges, einen Freund, eine Freundin zu haben, mit dem man geistlich kommunizieren kann, mit dem man seine Probleme erörtern kann, mit dem man gemeinsam beten kann und gemeinsam Lösungen suchen kann. Dadurch heißt es, werden wir gesund. Zum Schluss, bei all den Problemen, die wir haben, finde ich, steht immer noch eine Wahrheit da, die als Aufforderung uns ergibt. Paulus schreibt an den Philippern, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, denn der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe kann bedeuten, dass bald das Ende ist, dass wir vor Jesus stehen, aber es kann auch bedeuten, dass er uns nahe ist. Und das ist der Grund auch, warum wir uns freuen können. Das ist wahr. Gott ist nicht Feind, sondern er will zu unserem Besten mitwirken. Und wenn wir ihn wirken lassen und mit ihm auf ihn sozusagen einlassen, auf das, was er mit uns vorhat, dann wird es Grund sein, damit wir uns freuen können. Die Grundlage dafür ist geschaffen. Es ist nicht nur alles Last, es ist nicht nur immer der Kampf ums Versagen. Gott spielt Schach, um zu gewinnen. Und sein Sieg ist unser Sieg. Und wenn wir im Vertrauen mit ihm gehen, dann werden wir wirklich einen Grund haben, uns zu freuen. Sodass es nicht nur leere Worte sind, sondern es wird sein, dass wir von Herzen sagen können, ja, wir freuen uns im Herrn alle Zeit. Und wir wollen es nochmal sagen, wir wollen uns freuen. Das war mein Wort zum Sonntag.